Hallo zu einer neuen Folge The Curious Radio. Mein Name ist Iris und ich bin die Chefredakteurin und Mitherausgeberin des Curious Magazines, dem Magazin zu diesem Podcast oder umgekehrt, das hier ist der Podcast zum Magazin, je nachdem, wie man das sehen will. Beim Magazin und hier in diesem Podcast wollen wir der Neugierde und dem analogen Leben hinterher spüren. Und dazu, zu dem Magazin und zu dem Podcast, gibt es auch noch einen Newsletter. Also wer sich dazu noch nicht angemeldet hat, ihr könnt es auf unserer Website www.thecuriousmag.com tun. Dort erfährt ihr nämlich, was mir und meinem Co-Herausgeber Andi so durch den Kopf geht, während wir uns darum bemühen, ein neugierigeres, ein abenteuerlicheres und ein analogeres Leben zu führen. Zum Beispiel erzählen wir dort von unseren ersten Birding-Erfahrungen. Denn wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, im Magazin einen ziemlich großen Birding-Schwerpunkt. Und auch im Podcast gab es schon zwei Episoden dazu. Einen Audio-Essay oder eine Entdeckungsreise von Sandra, die bei Kalle im Schwarzwald und bei Veru am Friedhof Vögel gesucht und beobachtet hat. Und ein längeres Gespräch auf Englisch mit Radu, der uns von guten Gründen erzählt, warum man sich denn fürs Birding überhaupt interessieren könnte. Einen, den finde ich da besonders gut, nämlich das Jagen ohne zu töten. Also das Birding ist wie Jagen ohne zu töten. Also beide Episoden gibt es im Curious Radio Podcast Feed zu finden und ihr könnt sie euch dann später anhören. Und warum ich das alles erzähle, ist, weil uns sehr, sehr oft, wenn wir übers Birden oder über Vögel gesprochen haben, Menschen von Erfahrungen mit Krähen erzählt haben, weil die irgendwie anders sind als andere Vögel, weil sich Menschen mit Krähen anfreunden oder Beziehungen aufbauen mit Krähen, die auf ihren Balkonen wohnen oder immer wieder auf Besuch kommen. Stefanie zum Beispiel hat uns auf Instagram davon erzählt oder Leonie Rahel, die auch eine Kolumne über Freundschaften im Magazin geschrieben hat und die ihr in den nächsten Wochen hier im Podcast hören werdet, die hat auch genau von so einer Beziehung zu einer Krähe erzählt. Naja, und deshalb dachten wir uns, wir müssen da jemanden einladen. Eine Expertin für Krähen oder eine Expertin für Rabenvögel, weil so heißt die Übergruppe dieser Vögel. Ja, und so bin ich auf Christine gestoßen, die sich mit Rabenvögeln wirklich gut auskennt. Und das ist das Wichtige fürs Curious Magazine und fürs Curious Radio, die total begeistert davon erzählen kann. Vom sozialen Verhalten dieser Tiere, von ihrer Intelligenz und von ihren eigenen Begegnungen mit diesen Vögeln. Ja. Und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen. Bitte bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen, damit ihn möglichst viele andere Menschen auch finden. Am besten vielleicht sogar jetzt gleich, während Christine sich noch vorstellt. Danke. Hallo Christine.
Ja, hallo Iris. Freut mich, dass ich da bin heute. Danke.
Warum weißt du was über Krähen?
Ich weiß was über Krähen, weil ich selber an denen lang geforscht habe. Also ich bin Biologin und habe in der Verhaltensforschung ein gutes Jahrzehnt verbracht in etwa mit Verhaltensexperimenten, mit Kognitionsbiologie, um ganz genau zu sein. Also bei der Kognition geht es eben um geistige Fähigkeiten und habe mir diese Vögel, also Krähen und Raben und auch Dohlen, angeschaut, was sie so für Fähigkeiten haben und zu ihrem Sozialsystem und Sozialleben.
Wusstest du vorher schon, dass sie viele Fähigkeiten haben?
Nein.
Wirklich?
Nein, das habe ich nicht wirklich gewusst. Also ja, so das Gängige, so ein bisschen was weiß man schon. Es hat so die eine oder andere Universum-Doku schon gegeben, schon bevor ich angefangen habe, selber mit ihnen zu arbeiten. Aber sie haben mich eigentlich gar nicht wirklich interessiert, sondern ganz genau habe ich mich eigentlich für eine Dissertationsstelle, wollte ich mich bewerben, wo man mit Wölfen gearbeitet hätte. Nur dieses Projekt, das mit Wölfen, das jetzt natürlich ganz groß ist, das Wohlforschungszentrum in Ernstbrunn und so, das gab es aber vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, noch nicht wirklich. Das war erst nur im Entstehen. Und ich habe nur gerüchteweise gehört, dass mit Wölfen gearbeitet werden soll. Und dann wurde mir gesagt, Wölfe, das wird noch dauern eine Zeit lang. Aber Raben wären irgendwie zur Verfügung oder so. Und ich habe, ja, okay, probieren wir es halt einmal. Und dann binnen kürzester Zeit haben mich die Vögel aber sehr fasziniert. Also binnen kürzester Zeit bin ich dann sehr schnell einfach durch das tägliche Leben mit ihnen draufgekommen, wie clever und wie lustig und wie unterhaltsam die sind.
Mhm. Würdest du dich selber als Vogelliebhaberin beschreiben?
Das ist ein bisschen schwierig, weil da würde ich wahrscheinlich mit sehr vielen Bördern oder anderen Menschen, die große Leidenschaft für Vögel haben, in die Quere kommen. Also ich mag Vögel sehr gerne, aber Börderin bin ich nicht. Also ich kenne, ja, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Vogelarten oder so, also so das Gängige. Aber ich kenne jetzt keine 300 Vogelarten, wie halt richtige, richtige Börder das halt wissen. Das kann ich nicht. Aber ich mag Vögel schon sehr gern, ja. Sie sind schon sehr witzig auch. Es ist eine andere Welt. Es sind halt keine Säugetiere.
Du sprichst von Raben, weil du hast mit Raben geforscht, oder?
In erster Linie vor allem mit Raben, ein bisschen dann auch mit Krähen, vor allem in freier Wildbahn im Zoo Schönbrunn und auch mit Dohlen, genau. Mhm. Und die sind auch alle sehr eng verwandt miteinander. Also das gehören alle zu den Rabenvögeln, wie du es schon ganz kurz gesagt hast. Also eh richtig, ist alles die Corvus-Gattung. Genau, sind alle sehr eng verwandt miteinander. Ein bisschen ist jetzt schon schön langsam die Diskussion, ob die Krähen, also das, was wir, würde ich jetzt mal sagen, hier in Wien als Krähen bezeichnen, sind eigentlich Aaskrähen, um ganz genau zu sagen. Also wir können gerne noch auf die Unterschiede so eingehen.
Ja.
Aber das sind die Aaskrähen und in Wien gibt es halt zwei Unterarten. Die Rabenkrähen und die Nebelkrähen. Mittlerweile geht die Tendenz oder sagen viele Leute, es sind eigentlich zwei verschiedene Arten. Andere sagen wieder, ich bin eher Anhängerin davon, dass ich sage, das sind zwei Unterarten einer Art, aber ja, das sei jetzt so dahingestellt, genau. Und manche sagen jetzt auch schon, dass die Turmdohlen eigentlich raus können aus der Gattung, dass sie gar nicht so wirklich zur Corvus-Gattung gehören. Aber das sind Details, würde ich jetzt mal sagen. Das beeinträchtigt uns nicht.
Aber prinzipiell würdest du sagen, gibt es einen großen Unterschied zwischen Raben, Krähen und Dohlen? Oder ist das?
Ja. Also sie unterscheiden sich, man kann. Vielleicht fangen wir ganz kurz an, kurz einmal über die Arten zu reden, die wir hier so haben, in Österreich vor allem. Also das irgendwie spaßiger ist, dass man die auch beobachten kann, wenn man beim Fenster einfach rausschaut. Obwohl Raben wird man jetzt in Wien nicht wirklich viel sehen. Aber Raben leben mittlerweile wieder flächendeckend in ganz Österreich. Aber sie gehen nicht wirklich in Städte. Das machen sie in Deutschland oft. In Deutschland findet man Raben definitiv auch in Städten. In Österreich eigentlich nicht. Da sind sie aufs Land, also nicht Stadt beschränkt. Und die erkennt man aber sehr leicht, weil die sind ganz schwarz und sehr groß. Also ich weiß nicht, wie hoch ist das in etwa, so vom Boden bis zum Scheitel, wenn sie da so stehen, 50, 60 Zentimeter in etwa. Also das ist durchaus groß. Sie kriegen auch schwere Männchen, haben 1,5 Kilo. Also das ist ein großes Tier. Mhm. Und Krähen sind ungefähr halb so groß, schätze ich jetzt einmal. Also vom Boden weg bis zum Scheitel vielleicht, weiß ich nicht, 30, 55, in etwa sind das 30, 35 Zentimeter, wiegen ungefähr ein halbes Kilo. Und da gibt es aber zwei verschiedene Arten, nämlich die Saatkrähen und die Aaskrähen. Und die sind ganz unterschiedlich.
Von ihrem Verhalten auch?
Von ihrem Verhalten her, von vor allem von ihrer Nahrungsökologie her und auch von ihrem Sozialverhalten her. Die Saatkrähen, die haben wir im Winter in Wien, aber die haben wir nicht übers ganze Jahr hinweg. Das sind eher nur so Wintergäste, genauso wie Dohlen. Von denen gibt es nur sehr wenig eigentlich jetzt, also in Wien. Ich beschränke mich jetzt auf die Gegend Wien. Die sind ganz schwarz, die Saatkrähen, haben einen eher spitzen Schnabel, weil, wie der Name auch sagt, sie graben gerne im Boden. Also sie gehen auf Saaten. Man sieht, das sind die man in großen, großen Scharen auf den Feldern sieht, wenn ausgesät wird. Weil die gehen eben auf Sämlinge, graben im Boden, fressen natürlich schon auch Würmer und was sie da halt so alles finden. Aber das sind eher die so genau das Feld umpflügen, sagen wir jetzt mal so, in großen Gruppen. Und die sind auch immer in großen Gruppen unterwegs und sie brüten auch in großen Gruppen. Also das sind sogenannte Koloniebrüter. Mhm. Genau. Von denen haben wir aber sehr wenig in Österreich.
Und die sind aber Wintergäste, sagst du?
Sind Wintergäste.
Das sind die zum Beispiel im Winter auf der Hauptallee im Prater sitzen und schnattern und sich beratschlagen, was sie weiter tun sollen.
Was sie weiter tun, genau, wo sie jetzt so hingehen, fressen, welches Feld sie sich jetzt vornehmen, welche Wiese oder so. Genau, und die meisten, ich glaube, die in Wien, die meisten kommen so aus der sibirischen Gegend oder so. Also irgendwie von Sibirien kommen die halt her, weil dort der Winter halt noch ungemütlicher ist und bei uns lässt sich halt gut überwintern. Und wenn dann die Brutsaison anfängt, dann fliegen sie wieder zurück. Und in Österreich selber haben wir nur ganz wenig Brutkolonien. Also wirklich, die sind nicht viel. Das heißt, wenn man in Wien eigentlich von Krähen redet, dann meint man sehr wahrscheinlich Aaskrähen. Weil die haben wir das ganze Jahr. Die sind immer da. Mhm. Also wenn man rausschaut, egal wann, das, was schwarz ist oder schwarz-grau, das sind die Aaskrähen. Und da, wie ich es ganz kurz eben schon gesagt habe, haben wir die Rabenkrähen. Mhm. Die sind ganz schwarz. Und die Nebelkrähen, die sind so grau-schwarz. Das sieht man auch. Das sind viele so, die haben halt so grau, mehr oder weniger grau. Und als Unterarten deswegen interessant, weil sie sich eben auch miteinander verpaaren. und miteinander auch nachwuchsfähigen, selbst wiederum fortpflanzungsfähigen Nachwuchs zeugen. Und das noch Spannendere ist, dass diese zwei Unterarten sich überlappen, geografisch. Es ist ein Streifen von, weiß nicht, 30, 50 Kilometer Breite in etwa, der so diagonal durch Europa verläuft. Und Wien ist genau auf dieser Überlappungszone. Das heißt, in Wien hat man sowohl die ganz Schwarzen als auch die Schwarz-Grauen. Und wenn du jetzt weiter in den Osten gehst, in Ungarn zum Beispiel, hast du keine Schwarzen mehr. Da hast du nur mehr die Nebelkrähen. Und wenn du weiter in den Westen gehst, Salzburg oder so, hast du keine Nebelkrähen mehr. Da sind sie nur mehr schwarz.
Lustig. Aber was macht diese Grenze aus? Weiß man das?
Na, das sind so Speziationen. Das sind einfach halt einfach eine Art, die sich da so trifft, mehr oder weniger. Und wie gesagt, deswegen halt Unterart. Also ich würde sie beide wirklich nach wie vor als Unterarten und nicht als zwei verschiedene Arten bezeichnen, weil sie sich eben fortpflanzen können. Vielleicht werden die auch wirklich komplett zu zwei verschiedenen Arten im Laufe, was die da... Ja. Jahrhunderte, Tausende.
Aber die Grenze geht jetzt nicht, also die ist nicht irgendwie geografisch bedingt.
Nein.
Also dass man sagt, okay, keine Ahnung, nördlich der Alpen sind die Schwarzen und südlich der Alpen die Grauen
oder
sowas.
Nein. Die geht so von Nordwesten in Europa durch, also diagonal runter in den, was haben wir da, Südosten. So einfach, genau, folgt also keinen Gebirgsverläufen oder sonst irgendwas. Nein, geht auch quer durch die Alpen durch eigentlich.
Okay.
Genau.
Und wie unterscheiden die sich jetzt zu Saatkrähen oder Raben?
Genau, die sind eben sehr ähnlich wie Raben von ihrem Sozialverhalten, weil es fängt schon mal damit an, die Saatkrähen, was ich vorhin gesagt habe, sind Koloniebrüter. Also da hast du wirklich, da kannst du bis zu hunderte Nester in einem kleinen Gebiet haben. Also da haben sie viele, viele Bäume, wo viele, viele Nester drauf sind. Und wie gesagt, das können hunderte sein. Das machen Raben und Aaskrähen nicht. Die sind territoriale Brüter, das heißt ein Brutpaar hat ein gewisses Territorium und das verteidigen sie auch. Das kann größer oder kleiner sein, das kommt immer darauf an, welche Nahrungsmöglichkeiten einfach die Umgebung bietet, wie groß das Revier ist. Die sind, was das Brutverhalten anbelangt, schon mal ganz anders. Was die Ernährung anbelangt, auch ganz anders, weil sie... Aaskrähen sagt es eigentlich eh schon, also sehr gerne Fleisch fressen, also Aas fressen, sagen wir mal so. Sie sind im Grunde genommen Allesfresser, also alles, was ihnen in die Quere kommt. Aber wenn sie können, wenn sie die Möglichkeit haben, dann Fleisch. Deswegen ist auch der Schnabel, also oben, es gerundet an der Oberseite und er ist einfach dicker, er ist einfach kräftiger und stärker in Wirklichkeit, sodass sie halt Fleisch eben auch rausreißen können aus einem Kadaver und so. Also einfach ja, nicht so sehr fürs Stochern eben gedacht, der Schnabel, sondern fürs Zerlegen, ja. Sagen wir jetzt einmal so. Und das Spannende an denen ist aber, was also eben Raben, und da sind Raben und Rabenkrähen, also Aaskrähen, genau gleich im Sozialverhalten. Und was sie so wahnsinnig spannend für die Forschung macht, ist, dass sie eben einerseits solche Paarstrukturen haben, gut, das haben die Saatkrähen auch, aber jetzt das schon, so dass ein Paar langzeitmonogam ist. Also wenn nichts Schlimmes passiert, wenn keiner der beiden stirbt, krank wird oder sonst irgendwas, bleiben sie eigentlich ihr Leben lang zusammen. Außer wenn sie mehrere Jahre hintereinander keinen Bruterfolg haben. Dann kann es durchaus sein, dass sie sich mal wieder anderen suchen und sich denken, vielleicht klappt es mit wem anderen besser irgendwie. Aber im Grunde genommen bleiben sie eigentlich ihr ganzes Leben lang beisammen. Und während der Brutsaison, eben, wie gesagt, haben sie auch ihr Territorium, das verteidigen sie und so weiter. Aber dann, wenn die Jungenaufzucht vorbei ist und dann die Jungen so ab Ende August, September oder so, werden die dann abgenabelt von den Eltern. Und dann fängt die Nichtbrütersaison an, also wo nicht gebrütet wird, das sagt sie eh schon. Und da ist es dann extrem spannend, dass sie auch so ein System dann haben, das sich also im Fachjargon Fish and Fusion nennt, nämlich die Fusion, der Fusionsanteil von dem ist, dass sie dann in der Nacht auch in großen Schwärmen zusammenkommen und sich auf Schlafbäumen, Schlafplätzen versammeln. Das können auch tausende Vögel sein, je nachdem, wie die Gegend halt einfach ausschaut. Und tagsüber aber kommt dann der Fissionsaspekt rein in das Ganze, wo sie sich dann aufteilen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Das machen sie dann alleine, zu zweit, in kleineren, größeren Gruppen. Also sie teilen sich immer auf und kommen wieder zusammen. Teilen sich auf und kommen zusammen. Das ist diese Fission-Fusion eben, die einerseits tagsüber passiert, andererseits aber auch übers Jahr hinweg passiert. Also es kann durchaus sein, dass Vögel in einem Verband monatelang irgendwie da so dabei sind, bei den Schlafplätzen. Plötzlich sind sie weg und kommen vielleicht Monate später wieder oder auch nicht oder gar nie wieder oder sind dann irgendwo anders. Und das ist so ein ständiges Kommen und Gehen. Und das macht sie unglaublich spannend, wenn man sich dann eben auch so anschauen kann, wie lang können sie sich denn überhaupt erinnern? Können sie sich an die Individuen erinnern, wo sie, weiß ich nicht, vor 3 Jahren die ganze Zeit waren oder so? Und ja, also das macht sie einfach sehr, sehr spannend, weil sie ein sehr interessantes Sozialsystem haben.
Ja, das ist bei Raben auch so, oder? So habe ich das verstanden. Ja.
Genau. Raben und Rabenkrähen haben sie. In Wien natürlich, in Städten, muss man dazu sagen, ist es ein bisschen, ja, oh, es ist genauso, es ist halt kleinräumiger, das Ganze. Genau. Also ein Rabenterritorium irgendwo in den Alpen, das kann schon ziemlich groß sein. Mhm. Ja. Und man sieht es aber dann auch. Also wenn man wandern ist oder sonst, wenn man sieht Raben oben, dann patrouillieren sie auch so über ihr Territorium drüber. Dann haben sie auch so bestimmte Rufe, so diese Rab, 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 diese tiefen Rufe, mit denen sie mehr oder weniger so sagen, hey, da bin ich jetzt der Boss, gell? Nur, dass ihr wisst, da bin ich und so. Genau. Und dann patrouillieren sie halt auch immer wieder über ihr Gebiet und schauen auch während sie nicht brüten, immer wieder mal vorbei, ob das jetzt eh niemand andere übernommen hat und zu schauen, ob alles in Ordnung ist.
Aber das Spannende ist ja, sie haben quasi eine große Gruppe, in der sie sich aufhalten und dann gibt es Pärchen und dann gibt es aber, so wie ich das verstanden habe, innerhalb dieser Gruppe auch nochmal engere soziale Beziehungen, oder? Also sowas wie Freundschaften würde man vielleicht sagen oder könnte man das so sagen?
Könnte man sicher so sagen, wenn du eine wissenschaftliche Publikation machen möchtest, dann nein. Ja. Aber jetzt so unter uns, ja. Also ja. Sagen wir mal so, also sie haben sehr spezielle Beziehungen. Also es gibt einfach Individuen, okay, sagen wir es einfach so flapsig, die mögen sich und andere mögen sich nicht. Mhm. Und andere sind sich auch völlig egal, sagen wir mal so. Ja. Und das suchen sie sich sehr genau aus und sind dann auch darauf bedacht, dass sie, nennen wir es mal so, ihre positiven, engen Beziehungen auch gut pflegen und sich auch gegenseitig immer wieder mal versichern, dass die auch noch gut sind, indem man auch gegenseitig sich unterstützt, zum Beispiel, wenn es eine Auseinandersetzung gibt oder sonst was. Also weil sie haben zum Beispiel, also sie haben ein ganz, ganz striktes Dominanzsystem, also ganz strikte Dominanzhierarchie. Es ist sehr klar, wer wo in der Hierarchie steht. Ja. Das wird natürlich immer wieder mal herausgefordert, ist eh ganz klar, also das ist jetzt nicht auf ewig in Stein gemeißelt. Aber genau, gewisse Zeit lang weiß man, wer der Chef ist und wer wo steht. Aber natürlich gibt es Rangeleien auch. Immer wieder mal, weil man will ja im Rang aufsteigen oder auch nicht und so weiter. Und da kann es durchaus sein, dass sich zwei oder mehrere Individuen gegenseitig helfen, zum Beispiel gegen einen Rang höheren. Sie können sich auch zu Hilfe rufen. Also wenn einer gerade eine Auseinandersetzung hat, kann er durchaus laufen, fliegen, was auch immer, zu seinem Freund, sagen, hallo, ich habe da gerade Probleme, komm doch mal kurz. Und dann kann es durchaus sein, dass sie zu zweit eben gegen einen anderen losgehen, also eine Allianz bilden und sich zu zweit gegen den dann durchsetzen, meinetwegen. Genau, also sie sind da sehr politisch und strategisch in solchen Dingen. Also ihr Sozialsystem ist ganz, ganz hervorragend, also ganz interessant. Ja.
Ist das auch das Spannende, wenn man mit ihnen forscht? Dass man beginnt aus so einer großen Gruppe an Federtier zu verstehen, das sind einzelne Persönlichkeiten oder einzelne Individuen da drinnen?
Auf jeden Fall. Aber das würde ich ehrlich gesagt sagen, also das hat man sofort, wenn man sich mit Tieren beschäftigt. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass das bei jeder Art so ist. Also ich meine, du brauchst nur HundebesitzerInnen fragen, ja. Die sagen natürlich, ihr Hund ist ganz einzigartig natürlich in der Hinsicht. Da sagen, ah, mein Hund hat die und jene Eigenschaften und ich erkenne ihn an der Persönlichkeit, ja. Unterschreibt dir sofort jeder. Und glaube ich, kann man eigentlich unterschreiben bei fast allen Tierarten wahrscheinlich. Also es gibt sehr viel auch Forschung in dieser Richtung. Persönlichkeitsforschung hat in den letzten 10, 15, 20 Jahren, würde ich einmal sagen, in der tierischen Verhaltensforschung sehr stark zugenommen, beziehungsweise wird an allen Ecken und Enden wird einfach gezeigt, dass sich Individuen individuell sehr, sehr, sehr stark unterscheiden. Es ist vielleicht das Ausmaß, in welchen Kategorien oder auf welchen Achsen wir reden, das kann vielleicht unterschiedlich sein von der Art her. Also wenn es um Spinnen geht zum Beispiel, ja, da wird oft einfach nur sage ich jetzt unter Anführungszeichen, davon geredet, ob eine Spinne aggressiver ist als andere oder so. Aber da kann man große Unterschiede zum Beispiel erkennen innerhalb derselben Art, wie aggressiv die Tiere sind. Mhm. kann man durchaus sagen, jetzt, ob man das schon als Persönlichkeit bezeichnet, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Aber sie unterscheiden sich auf jeden Fall. Und wenn man halt zu Menschen hingeht, haben wir halt diese 5 verschiedenen Persönlichkeitsachsen. Dieses Ocean-Modell, anhand dessen wir als Mensch einfach in unserer Persönlichkeit charakterisiert werden. Was schon sehr komplex ist, in der Ausformung würde ich jetzt mal sagen, weiß ich nicht so genau, ob man das schon bei anderen Tierarten außer uns Menschen so nachweisen konnte. Bin ich nicht so ganz in der Forschung drinnen. Aber dass sie sich unterscheiden, auf jeden Fall. Und gerade bei Vögeln, so wie sie im Raben sind. Ja? Also wir können sie ja vom Hinschauen her jetzt nicht unterscheiden. Mhm. Ja? Männchen, Weibchen auch nur sehr schwierig, weil sie keinen großen Geschlechtsdimorphismus haben. Das heißt also, dass die Geschlechter Männchen, Weibchen sich nicht extrem unterscheiden von ihrer Körperform und von ihrer Erscheinung her. Männchen sind schon schwerer als Weibchen, sie sind schon größer als Weibchen, aber nicht enorm. Weißt? Also große Weibchen können durchaus größer sein als kleine Männchen. Also das überlappt sich dann so ein bisschen. Wenn man jetzt einen sehr, sehr, sehr großen Vogel sieht, okay, dann ist das sehr wahrscheinlich ein Männchen. Wenn es ein sehr kleiner Vogel ist, ist es wahrscheinlich ein Weibchen. Aber so dazwischen weiß man es halt irgendwie nicht so genau. Aber wir können sie dann eben wirklich gut an ihrem Verhalten unterscheiden. Also vor allem, wenn man sie wirklich gut kennt. Also wenn ich davon rede, dass ich mit den Vögeln gearbeitet habe, dann spreche ich natürlich von handaufgezogenen Vögeln, weil Wildvögel zu ängstlich sind. Da reden wir vielleicht dann noch kurz drüber. Aber das heißt, man hat sie von klein auf und da lernt man sie einfach sehr, sehr, sehr gut kennen. Und da kann man sie dann oft wirklich auch in ihrem Verhalten unterscheiden, ohne dass man jetzt auf die Beringung schauen muss, die sie natürlich dann identifiziert. Da weiß man, ah ja, das ist der und die ist eher schüchtern und der braucht das und der tut so. Ja, genau.
Das ist ja total spannend, oder? Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, wo ich das Buch gelesen habe und dann, dass du mir empfohlen hast, über Raben, das kann ich vielleicht kurz sagen, vom Thomas Buchner.
Ja.
Dass ich so eine Mischung gehabt habe, mir zu denken, ja, aber warum ist das jetzt besonders an den Krähen? Also so dieses Sozialverhalten und dass man merkt, okay, da gibt es einzelne Persönlichkeiten, weil eben von anderen Tieren weiß man das ja, von einer Katze ist total klar, da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten und die eine ist eben total schüchtern und die andere ist total wild drauf. Und das ist einfach so. Das sieht man schon, wenn die quasi Babys sind. Oder ich weiß nicht, in letzter Zeit gibt es ja ganz viele Dokus oder Bücher auch zu Oktopussen, wo man rausfindet, okay, die haben wirklich Persönlichkeiten und die sind viel intelligenter als gedacht. Und umgekehrt ist es total spannend, weil gleichzeitig ertappe ich mich, dass ich halt den Vögeln überhaupt keine Intelligenz zuschreibe. Und das ist irgendwie so beides gleichzeitig im Kopf. Und das finde ich total schräg eigentlich, was für ein Bild wir von Vögeln oder von Tieren haben, die jetzt uns weniger nah sind, weil sie halt keine Haustiere sind.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall, das ist dieser Anthropomorphismus, dass wir halt ganz einfach sagen, alles, was uns ähnlicher ist oder näher an uns dran ist, sei es, dass es uns verwandtschaftlich näher ist, also Menschenaffen zum Beispiel oder so, oder eben sozial näher ist, eben domestizierte Tiere, also Katzen, Hunde und so weiter, alles, was näher an uns dran ist, denen schreiben wir automatisch eine höhere Intelligenz zu und mehr Individualität und so weiter und so fort. Ist manchmal gerechtfertigt. Also Menschenaffen haben natürlich auch hohe geistige Fähigkeiten und sind sehr individuell natürlich auch. Aber in manchen anderen Fällen übertreiben wir es da ein bisschen mit der Nähe zu uns. Ja, also was uns ähnlicher ist oder was uns näher ist. Aber weil du gesagt hast, was es so besonders spannend macht. Eine Katze zum Beispiel, da ist der Unterschied, die lebt nicht in der Gruppe. Also so ein Sozialleben oder Tierarten, die im Sozialverband leben, ja, haben ganz andere Herausforderungen als Arten, die als Einzelgänger leben.
Mhm.
Ja. Und da ist es jetzt zunächst einmal völlig egal, ob das Sozialverbände sind, also geschlossene Gruppen sind, wo man alle, weiß ich nicht, 50 Individuen eines Pavian-Trupps in- und auswendig kennt, weil die immer beisammen, also immer praktisch immer beisammen sind und nur ab und zu kommt es zu Wechsel, dass mal ein neues Individuum dazukommt oder einer stirbt oder weg oder sonst was. Oder ob man so offene Gruppen hat, wie es eben bei den Raben der Fall ist. Ja? Mhm. Was ich kurz schon gesagt habe, also sie kommen zusammen, bleiben eine Zeit lang, ein Vogel bleibt eine Zeit lang in dem Verband, dann ist er wieder weg, dann ist er vielleicht Monate weg oder Jahre kommt später wieder und so. Also das ist so ein fluides und durchlässiges System, anders als bei Säugetiergruppen eben. Säugetiergruppen sind viel geschlossenere Gruppen. Vogeltrupps oder halt bei Raben auf jeden Fall viel offener, ja, dass ein Kommen und Gehen ist. Und das stellt die Individuen, die Tiere natürlich schon vor ganz besondere Herausforderungen. Ja. Erstens einmal Sozialleben per se. Ja. Wenn du in einer sozialen Gruppe lebst, egal jetzt, ob die geschlossen oder offen ist, hast du ganz andere Herausforderungen. Du hast Individuen, mhm, Artgenossen, die wollen eigentlich genau dasselbe wie du. Die wollen was zu fressen haben, vermutlich genau dasselbe wie du. Die wollen Sexualpartner haben, willst du auch. Du willst dich auch fortpflanzen. Die wollen genau dieselbe Art von tollem Nistplatz haben wie du auch. Oder Höhle oder sonst irgendetwas. Ja. Das heißt, du stehst ja in höchster Konkurrenz mit denen, die dich da umgeben, so auf der Art. Ja. Gleichzeitig aber ist eine Gruppe natürlich immer toll. Also die bietet auch vor Schutz, weißt du, vor Fressfeinden und so weiter. Wenn du alleine bist, bist du immer das Ziel eines Fressfeinds. Wenn du eine Gruppe um dich herum hast, triffst du hoffentlich den anderen. Ja. Also es bietet natürlich einen gewissen Schutz. Es stellt dich aber vor die Herausforderung, dass du mitdenken musst eigentlich, deine belebte Umwelt. Es geht nicht nur darum, finde ich Futter und Schutz, sondern auch, was wollen denn die um mich herum? Können die mir mein Futter streitig machen zum Beispiel? Ja? Können die mir meinen Sexualpartner abspenstig machen? Wie finde ich überhaupt einen Sexualpartner? Und also das stellt einen vor ganz andere Herausforderungen. Und dafür gibt es auch tatsächlich die Social Complexity Hypothesis, also die soziale Komplexitätshypothese, die also besagt, dass das Leben in der sozialen Gruppe noch einmal einen besonderen Boost gibt für kognitive Fähigkeiten, mhm, weil du viel mehr mitbedenken musst, sagen wir jetzt einmal so. Ja?
Ja.
Sag jetzt nicht, dass einzelgängerische Arten alle dumm sind. Nein, aber andere, einfach ganz andere Herausforderungen haben.
Weil man muss gleichzeitig, man konkurriert gleichzeitig und man arbeitet und kooperiert gleichzeitig.
Genau. Genau, ganz typisches Beispiel dafür zum Beispiel hat man tatsächlich bei Raben, ja, die höchst kompetitiv sind, also die sich ständig übers Futter verstecken, werden wir sicher noch ein bisschen reden, weil das ist ihre Lieblingsbeschäftigung, also die ständig in großer Konkurrenz zueinander stehen, um Nahrungsressourcen, gleichzeitig manchmal aber auch kooperieren müssen. Weil gerade Raben zum Beispiel, die ernähren sich sehr häufig, also irgendwo in den Bergen, von Aas. Ja, irgendein Reh ist abgestürzt oder eine Gämse ist abgestürzt, meinetwegen. Und da hast du jetzt einen Kadaver. Und so kräftig ein Rabenschnabel auch ist, er ist dann doch nicht kräftig genug oder meistens nicht kräftig genug, um einen Kadaver öffnen zu können. Also sie können nur an Körperöffnungen ran oder kriegen nur aus Körperöffnungen Fleisch raus, wo von vornherein schon eine Körperöffnung ist. Also Augen zum Beispiel eben beim Anus und so. Also da kommen sie leicht hin, aber jetzt wirklich so den Bauch aufreißen oder so, sind sie meistens nicht kräftig genug. Das heißt, sie rufen Wölfe herbei zum Beispiel. Ja, also sie kooperieren auch über Artgrenzen hinweg. Also bei uns hat es jetzt nicht so viele Wölfe, da werden sie sich ein bisschen schwer tun, aber Kanada oder so. Also das ist der Klassiker. Ja. Also Wölfe, Raben und Menschen haben dort einen ganz besonderen Status als Gemeinschaft, ganz einfach. Genau, und sie haben eben so Rufe, die anzeigen, dass sie Futter gefunden haben. Mhm. Und die Wölfe in Kanada zumindest, die kennen das mehr oder weniger. Also und die Raben rufen die Wölfe herbei. Das heißt, die Wölfe reißen dann einmal den Kadaver auf und dann siehst du, in jeder Doku siehst du einen Kadaver, da ist ein Wolf dran, da hast du x Raben rundherum, die halt dann einfach warten, dass sie ihren Teil sich schnappen können. Dass der Wolf mal wegschaut, abgelenkt ist oder sie lenken ihn auch absichtlich ab. Man sieht das manchmal, dass ein Vogel von hinten kommt, den Wolf am Schwanz zupft.
Nein.
Der wird dann abgelenkt, dreht sich um und während der Wolf sich umdreht und den einen Vogel verjagt, der ihn da gerade am Schwanz gezupft hat, stürzen die anderen hin, schauen, dass sie sich ein Stück Fleisch rausreißen, weil der Wolf den Kadaver ja schon aufgemacht hat in der Zwischenzeit und dann fliegen sie weg und verstecken das Fleisch und kommen wieder und schauen, dass sie das nächste kriegen. Genau.
Und teilen sie dann auch das Fressen?
Nein,
den Wolf ablenken, die gehen dann leer aus, weil die haben...
In der Situation wahrscheinlich schon nicht, das Mal muss halt wer andere ablenken dann wieder. Also ja, in der Situation dann sicherlich. Zum Teil glaubt man sogar, dass ihnen das... Also das am Schwanz zupfen macht ihnen sicherlich Spaß. Also das ist etwas, das kann man in der Stadt auch beobachten zum Beispiel. Das machen Krähen durchaus auch bei Hunden. Also jetzt, wir haben keine Wölfe in der Stadt, aber bei Hunden. Oder irgendwo am Land, wenn man es mal sieht. Also gut, ich habe an der Forschungsstation in Grünau im Almtal gearbeitet. Da hat es die Graugänse gegeben. Oder gibt es immer noch, die der Konrad Lorenz mit seinem Nobelpreis dann dorthin übersiedelt hat. Und da werden die Graugänse auch immer wieder mal am Schwanz gezupft. Einfach aus Spaß in Wirklichkeit. Weil die Graugänse haben jetzt kein Futter, das die Vögel haben wollen. Aber das machen sie halt dann auch ganz einfach. Genau, aber diese Zusammenarbeit, diese Kooperation ist jetzt nicht nur über Artgrenzen hinweg, also dass sie auch Wölfe herbeiholen können, sondern auch innerhalb der Art. Also wenn sie jetzt eben, bleiben wir genau bei dem Beispiel, wir haben einen Kadaver, ein Aas, da ist ein Wolf dran oder meinetwegen auch ein dominantes Rabenpärchen. Weil der Kadaver zufälligerweise in ihrem Territorium liegt, dann sind sie natürlich die Chefs in dem Territorium und können diesen Kadaver gut verteidigen. Und ein einzelner Rabe hat jetzt keine Chance, dass er da hin kann, weil der wird vertrieben. Dann rufen sie sich auch gegenseitig herbei, bis sie so eine kritische Grenze erreicht haben von, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10 Vögeln in etwa. Ja? Mhm. Dann sind sie so viele, dass dieses eine Paar den Kadaver nicht mehr verteidigen kann. Gegen 10 andere Raben haben sie keine Chance mehr. Und dann kriegt jeder was vom Stück. Also das kann auch passieren, dass sie sich gegenseitig herbeirufen, bis sie genug sind, dass sie Zugang zu dem Kadaver kriegen. Aber dann geht es wieder darum, dass jeder für sich selber sich den Anteil holt, den er oder sie halt einfach ergattern kann.
Es ist schon lustig, weil es ist so eine Mischung aus klugem sozialen Verhalten und dann aber wieder totale Konkurrenz oder so Einzelverhalten oder ich weiß nicht, weil ja.
Ist es absolut. Also und aber, weil du sagst, kluges soziales Verhalten, klug ist es immer. Mhm. Es ist nur vielleicht unsere Art, dann drauf zu schauen und zu sagen, oh, das ist nett und das ist nicht nett.
Genau, nett und nicht
ja,
nett,
genau. Das sind aber die sind nett und, aber nett und nicht nett, das ist halt ein bisschen so eine Sache. Also ich muss halt schauen, dass ich genug zum Fressen kriege. Also wenn mein Energiedefizit negativ ist, dann werde ich nicht lang überleben. Also ja, aber es ist natürlich immer wieder diese Balance zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit eben auch. Ja. Und wenn wir aber grundsätzlich von sozialer Kognition sprechen oder ausgeprägten sozialen Fähigkeiten, sagen wir mal so, dann gibt es kein nett oder nicht nett. Das ist einfach nur, bin ich sozial gut drauf oder nicht. Das heißt nicht automatisch, dass ich nett sein muss. Ja? Also nur weil ich sozial intelligent bin, muss ich ja nicht automatisch nett sein. Ich kann ja sozial sehr, sehr gut, ich kann mich ja wahnsinnig gut in dich hineinversetzen. Zum Beispiel, sagen wir mal so, ich bin ein richtig gut in der Fähigkeit, mich in einen anderen Menschen auch hineinzuversetzen. Ja? Dann habe ich eine hohe Empathiefähigkeit, weil ich mich in dich hineinversetzen kann. Ich kann die aber durchaus zu deinem Nachteil verwenden. Ja? Also ich kann das natürlich nutzen, indem ich denke, was möchte die Iris denn? Ah ja, die will das und das. Wahrscheinlich wird sie die und die Strategie anwenden. Weißt du was, ich pfusch da jetzt mal dazwischen. Ja? Mhm. Das ist auch eine so hohe soziale Intelligenz, die ich aber zu meinem Vorteil ausnutze und zu deinem Nachteil. Also ich muss ja nicht nett sein, nur weil ich sozial intelligent bin.
Ja. Und wie ist es mit dem Spielen? Weil das ist auch etwas, wo ich immer dann drüber stolper und mir denke, das ist eigentlich total interessant, weil du hast vorhin gesagt, so, die haben einfach Spaß dran.
Ja.
Was bedeutet das, sie haben einfach Spaß dran?
Sie haben einfach, ja, das ist auch flapsig genannt, aber ja, sie haben Spaß dran oder sie spielen, bedeutet im Grunde genommen einmal, dass es kein unmittelbar zweckgerichtetes Verhalten ist. Ja? Also wenn ich einem Artgenossen Futter wegnehme, zum Beispiel, und da ein bisschen, meinetwegen, es ein bisschen zu einer Rangelei kommt, was man bei Primaten oft hat, ja, dann ist es in dem Sinn noch kein Spiel, weil da will ich das Futter haben. Ja. Aber gerade Primaten zum Beispiel, die haben ja sehr viel diese Rangeleispiele, wo es um nichts, also wo es nicht unmittelbar um etwas geht. Ja. Also es geht nicht darum, dieses Stück Futter zu bekommen oder sonst was, sondern die tun das ohne unmittelbar erkennbaren Ziel, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Und so ist Spiel dann im Endeffekt auch definiert, dass es keinem unmittelbaren Zweck erfüllt. Dass es natürlich langfristig gesehen schon einen Zweck erfüllt, ist auch wiederum ganz klar, weil dadurch sehr gewisse Fertigkeiten einfach trainiert werden. Ja. Durch Rangeleien braucht, das wird man irgendwann einmal brauchen, wenn es um ernsthafte Dominanzstreitigkeiten geht zum Beispiel. Ja? Oder dass man einfach körperlich fit wird, dass man einfach flinker wird oder sonst was. Also es hat im Endeffekt erfüllt es einen Zweck, indem es dich auf gewisse Dinge vorbereitet, die du später als Erwachsener in deinem ernsten Leben mal brauchst, aber unmittelbar eben nicht. Ja? Und deswegen sagt man auch, dass Spielverhalten tatsächlich auch nur dann, also auch bei erwachsenen nichtmenschlichen Tieren kann das schon auch vorkommen, aber es ist dann immer in einer Situation auch, wo es dem Individuum gut geht und wo keine unmittelbare Bedrohung ist. Also es muss so eine entspannte Atmosphäre sein, würde ich jetzt einmal sagen. Also die Tiere sind gesättigt und so, also haben Zeit quasi für Müßiggang, nennen wir es jetzt einfach einmal so. Yeah. Ja, und können es sich erlauben, sagen wir mal so. Sind nicht unmittelbar hungrig, müssen nicht unmittelbar Nachwuchs versorgen oder sonst irgendwas. Und bei Raben ist es, was sie wirklich gerne machen, was auch keinem erkennbaren Zweck verfolgt ist, sie hängen wahnsinnig gerne kopfüber von irgendwelchen Zweigen. Das machen Krähen auch total gerne. Ja. Dann hängen sie sich so mit einem oder zwei Beinen, hängen sich irgendwo fest, hängen mit dem Kopf nach unten, haben vielleicht irgendein, weiß ich, einen Zweig oder so im Schnabel, den geben sie dann vom Schnabel in den Fuß, dann becken sie herum, dann wieder zurück und so. Also das machen sie wahnsinnig gern zum Beispiel. Wir könnten jetzt nicht sagen, welchen Zweck das verfolgt, das spielen sie gerne. Und was sie wirklich gerne machen, sind Flugspiele. Also wenn du eine gute Thermik hast an bestimmten Tagen, halt, wenn man oft halt in den Alpen ist oder in den Bergen ist, man hat vielleicht eine felsige Steilwand, wo man so warme Winde dann hat, die kommen und wo die Thermik einfach gut ist, die einen Vogel halt gut in die Höhe treiben oder wo sie gut drauf schweben können, dann machen sie gerne Flugspiele. Also dann sieht man sie wirklich zu zweit, zu dritt, zu viert oder so, wie sie sich gegenseitig jagen und irre Flugmanöver machen. Also sich kurz auf den Rücken drehen, fliegen und wieder umdrehen und so. Also wirklich ganz toll zu beobachten. Also das sieht man durchaus einfach so mal. Ja. Wenn die Thermik passt, ganz einfach, ja. Genau.
Wodurch unterscheiden sich Menschen dann überhaupt von Tieren?
Wenn du mich fragst, nicht sehr viel.
Weil alle Dinge, also wenn man jetzt mit so einem forschenden Auge auf Menschen blicken würde, könnte man auch bei allen Dingen, die wir tun, könnte man sagen, ja, das macht man wegen, das ist für irgendeinen Zweck, ist das dann schon gut, oder?
Ja, ja.
Also es ist kein Grund, um was zu lernen.
Ja, ja, genau. Genau. Also es ist jetzt vom Verhalten her, vom biologischen Verhalten her, ist kein Unterschied. Also ich meine, wir sind auch Tiere, also wenn man halt von anderen Tieren, wenn Biologinnen von anderen Tieren sprechen und nicht Menschen meinen, dann sagen sie auch nicht menschliche Tiere. Also ja, ja. Genau, und nicht Tiere, weil wir sind ja auch welche. Und die Unterschiede, ehrlich gesagt, sind nur gradueller Natur. Also qualitativ, dass wir qualitativ irgendetwas an uns haben, was nur wir Menschen haben und was man bei keiner anderen Tierart findet, nein. Nein, nicht mal Sprache, die so oft genannt wird. Also Sprache sagt man ja immer. Graduell ist es unterschiedlich, natürlich. Ja? Also du findest jetzt bei keiner Tierart, oder wir wissen es bis dato zumindest noch nicht, so eine ausgeprägte Sprache, wie wir Menschen sie haben. Ja? Aber rudimentäre Ansätze und also Kommunikation ja so und so, aber auch Sprache in dem Sinn, dass gewisse Laute meinetwegen auch eine bestimmte Bedeutung haben und ein unterschiedliches Verhalten hervorrufen, auf jeden Fall. Also ja, genau. Und grammatikalisches.
Oder auch so speziesübergreifendes Verhalten, so du hast gerade gesagt, die rufen dann die Wölfe. Die benutzen ja auch andere Tiere oder forschen oder keine Ahnung, haben wir irgendein Verhältnis zu diesen Wölfen entwickelt, dass sie, weil du erzählt hast, die Raben haben einen Ruf, wo sie die Wölfe herrufen können. Dann heißt das ja auch, dass die Raben ein Verständnis dafür haben, wie sie mit den Wölfen kommunizieren können. Oder sie haben das entwickelt.
Okay, Entschuldigung, das habe ich jetzt vielleicht falsch gesagt. Okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Raben einen Ruf haben, damit, also sagen sich, dass jetzt ein Rabe sich denkt, ich rufe jetzt mal so, weil vielleicht ist ein Wolf da in der Nähe und kommt dann vorbei. Nein, sondern die Raben haben einen Ruf, mit dem sie Futter anzeigen, mit dem sie einfach signalisieren können, sie haben Futter gefunden. Ja? Okay. Und ich glaube eher umgekehrt, dass das Wölf, also einfach ein Hin und Her, dass Wölfe auch gelernt haben, wenn sie Raben rufen hören, dann werden sie sehr bald einmal über einen Kadaver stolpern. Also dass das so eine wechselseitige Anpassung und eine wechselseitige Entwicklung ganz einfach ist.
Ja.
Ja.
Okay.
Wie es meistens der Fall ist. Also es kann jetzt natürlich, also wenn sich Verhaltensweisen oder so entwickeln, die entwickeln sich ja nie so, dass man sagt, ich habe jetzt ein Problem. jetzt könnte ich mir einen Ruf überlegen, den vielleicht einmal Wölfe verstehen. Nein, so funktioniert es natürlich nicht. Aber ja, per Zufall geht das dann so hin und her und dann irgendwann wissen unter Anführungszeichen beide Arten halt so, was das in etwa zu bedeuten hat. Ja. Mhm. Oder dass Wölfe, wenn sie das eben hören, mal sich denken, schauen wir mal genauer, da könnte irgendwas sein in der Gegend. Genau.
Ja. Ich wollte noch einen Begriff, den ich da gerade gelernt habe, reinbringen. The Theory of Mind. Das habe ich ja ganz spannend gefunden, weil das wusste ich vorher nicht, dass es diesen Begriff gibt. Kannst du da kurz noch erklären, was das ist? Oder
ja,
das?
Ja, ja, gerne. Also Theory of Mind, also auf Deutsch einfach die Theorie des Geistes. Komische, blöde Übersetzung auf Deutsch, deswegen verwendet man auch gar nicht auf Deutsch den Begriff, ist etwas, was bei Raben eine enorm große Rolle spielt und was bei Raben auch extremst gut untersucht ist. Auch bei Askren wird das also vielleicht nicht in der starken Ausprägung wie bei Raben, aber wird sehr ähnlich zu finden sein, nur ist es nicht so gut untersucht wie bei den Raben. Weil das ist eben da so mit der Thomas Bugner, der das Buch geschrieben hat, über die Raben, auch sehr, sehr, sehr viel geforscht hat. Und das heißt, dass man sich eben in ein anderes Individuum hineinversetzen kann. Das fängt noch einfach an. Einfach ist, weiß ich nicht, ob das Wort stimmt, aber das fängt einfach so an, wenn wir beide uns jetzt gegenüber sitzen, ja? Mhm. Und ich jetzt dorthin, jetzt habe ich leider schon verraten, aber ich würde jetzt so schauen, dann würdest du dich, wenn die Situation nicht so künstlich wäre wie jetzt, dich hundertprozentig umdrehen und schauen, was hinter dir ist.
Ich würde es auch jetzt machen, was ist so?
Genau.
Ja? Was haben wir da hingekriegt?
Das ist Theory of Mind schon, ja? Indem du verstehst, dass ich eine andere Perspektive, also einen anderen Blick auf die Welt habe. Das heißt, das, was ich jetzt sehe, ja, ist ein anderer Ausschnitt aus der Realität als den du siehst. Mhm. Okay? Das heißt, wenn ich da jetzt nach hinten schaue, dann verstehst du natürlich, okay, du siehst nicht, was hinter dir ist, weil du hast hinten keine Augen. Ich schaue aber so interessiert, da muss irgendwas sein. Mhm. Ja? Das heißt, du verstehst, dass ich vermutlich ganz sicher sogar eine andere Information aus unserer gemeinsamen Realität ziehen kann, als du es jetzt hast, ja. Und du tust gut dran, dich mal umzudrehen, um zu schauen, was da dahinter, was da sein könnte. Es könnte ja was Gefährliches sein.
Ja.
Und das ist im Übrigen ein Versuch, der ist urlustig. Ja? Den kann man immer machen mit Leuten. Du sitzt einfach im Lokal, redest, du sagst, hä? Hundertprozentig
richtig. Ich wollte
dich schon wieder umdrehen.
Ich habe mich total zwingen müssen.
Ja, nicht. Das ist so in uns drinnen. Ja? Nennt sich Gaze Following, also dem Blick folgen ganz einfach. Ja? Und ist eine der grundlegendsten Stufen eigentlich von Theory of Mind, dass du eben verstehst, dass ich einen anderen Blick auf die Welt habe und dass ich etwas anderes sehe in der Welt. Das heißt, du kannst dich da schon in mich hineinversetzen. Das ist der erste Schritt quasi, um sich in ein anderes Individuum hineinversetzen zu können. Weiter geht's dann noch, also zu eine voll ausgebildete Theory of Mind würde dann eben behaupten, ich kann mich in dich hineinversetzen. Ich kann mir vorstellen, welche Wünsche und Bedürfnisse du hast. Du hast mir jetzt gerade erzählt, ich weiß nicht, hast du mal, du hast Gust auf eine Tasse Kaffee. Und jetzt weiß ich, du bist wahrscheinlich müde oder hast vielleicht einen schlechten Tag gehabt, weiß ich nicht, du willst jetzt einen Kaffee, bist jetzt abgelenkt, oder du hast großen Hunger meinetwegen, bist total abgelenkt, weil du ein großes körperliches Bedürfnis hast. Da könnte ich jetzt doch vielleicht die Gelegenheit nutzen, um dich zu fragen, ob ich, weiß ich nicht, morgen frei bekommen kann oder so, weil du gerade in einer Situation bist, die dich leichter anfällig macht, nicht genau darüber nachzudenken zum Beispiel. Ja. Mhm. Das wäre eine voll ausgebildete Theory of Mind, wenn ich mich so gut in ein anderes Individuum hineinversetzen kann, dass ich genau weiß, was will sie, was für Bedürfnisse hat sie gerade, welche Strategien, weiß ich nicht, entwickelt sie gerade, um ihr Bedürfnis zu befriedigen und Ziele zu erreichen und so. Ja. Das ist dann so quasi der nächste Schritt. Aber diese Perspektive einzunehmen, also wirklich diese physikalische Perspektive einzunehmen, den Blick, das ist eben der Anfang. Und das kann den Raben enorm gut. Also das ist so, so, so gut entwickelt bei ihnen, weil sie nichts lieber tun, als Futter zu verstecken. Das ist das Liebste, was sie machen. Und das Zweitliebste, was sie machen, ist, die Verstecke anderer zu plündern. Und in beiden Dingen sind sie enorm gut. Ja. Also da redet man wirklich davon, dass es so eine Art, wie sagt man, Arms Race,
ein Wettbewerb?
Ein Wettbewerb, genau. Also dass es einen Wettbewerb gibt zwischen immer besser zu werden darin, Verstecke anzulegen, und gleichzeitig aber auch immer besser zu werden darin, Verstecke anderer zu plündern. Ja? Und jeder Vogel nimmt natürlich auch jede Rolle ein. Also einmal bin ich diejenige, die etwas versteckt und einmal bin ich diejenige, die Verstecke plündert von anderen. Ja? Und das können sie hervorragend. Also sie können das so gut, indem sie, wenn sie ein Versteck anlegen, achten sie sehr darauf, dass möglichst niemand sie beobachtet. Ah ja, eines muss man nämlich vielleicht vorhersagen. Vögel sind Augentiere, sagt man immer, also die riechen nicht so gut. Bei Säugetieren ist ja das Geruchsorgan extrem gut aus, also bei den meisten sehr, sehr gut ausgebildet, bei Hunden extrem und so. Bei Vögeln ist das nicht so, spielt nicht so eine große Rolle in Wirklichkeit. Für sie sind Augen, also der visuelle Sinn ist enorm wichtig für sie. Und bei Raben ist es eben auf jeden Fall so, sie würden ein Versteck nicht finden von einem anderen, wenn sie es nicht gesehen hätten, wo es versteckt wurde. Mhm. Ja? Das heißt, sie müssen das wirklich schön beobachten können. Das heißt, wenn ich jetzt etwas verstecken möchte, dann schaue ich, dass ich außer Sicht gehe. Dann schaue ich, dass ich mich vor dir verstecke. Dass ich hinter einen Baum gehe oder hinter einen Felsen oder weiß ich nicht. Also irgendwo, dass du nicht wirklich sehen kannst jetzt, wo ich bin und schon gar nicht aber genau sehen kannst, wo genau ich das jetzt hin tue. Das heißt, was Raben auch machen ist, oft graben sie einfach in der Erde, also graben irgendwie so ein kleines Loch, legen ein Futterstück rein, ein Fleischstück, das sie gerade dem Wolf abspenstig gemacht haben, zum Beispiel fliegen sie weg, verstecken und kommen dann sofort wieder zurück. Sie fressen das nämlich nicht gleich, sondern sie kommen sofort wieder zurück, auch um möglichst viel Fleischstücke aus der toten Gämse, glaube ich. Ich glaube, eine Gämse haben wir abstürzen lassen.
Oder so. Ich weiß nicht mehr.
Egal. Aber rauszureißen, um möglichst viel zu verstecken, um nachher in aller Ruhe dann ihre Verstecke wieder aufzusuchen und dann zu fressen. Das heißt, gerade je hungriger sie sind, desto mehr verstecken sie erst einmal. Ja? Und weil sie eben dann angewiesen darauf sind, dass dann das Fleisch auch immer noch da ist, können sie gut verstecken. Und eben wie gesagt, also oft, sie graben dann vielleicht ein Loch, tun das Fleisch hinein und decken es dann auch nochmal zu. Mhm. Und decken es aber auch so zu, dass es möglichst unauffällig ist. Also wenn du jetzt eine sattgrüne Wiese hast, also mit sattem grünen Gras, dann würden sie jetzt keine Welkenblätter oben drauf legen, weil das schaut viel zu auffällig aus. Sondern wirklich, dann rupfen sie ein paar Grashalme ab aus der Umgebung und tun das mit Gras zum Beispiel zudecken, gehen dann ein bisschen weg, schauen aus so einem Meter Entfernung, so mit einem Auge, weil sie dann schauen sie immer so mit einem, also Vögel schauen sehr gern mit einem Auge, schauen nochmal genau, ob es passt, gehen vielleicht nochmal zurück, tun noch ein bisschen was schöner machen, schauen nochmal, passt und dann gehen sie wieder. Also erst, wenn es ihnen gut gefällt, dann gehen sie wieder. Das ist mal das eine, dass sie es möglichst unauffällig, also dass das Versteck auch möglichst unauffällig hinterlassen. Und sie sind schnell beim Verstecken. Also meistens ist das in einer halben Minute erledigt. Das geht relativ flott, weil je länger Zeit sie natürlich verbringen an einem Ort, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderer sie beobachtet. Ne?
Ja.
Und das ist aus der einen Perspektive. Also der Vogel, der gerade versteckt, versucht das möglichst unauffällig zu machen und möglichst schnell und möglichst außer Sicht von anderen. Die anderen gleichzeitig, jetzt bin ich der andere Vogel, ja, will ich natürlich sehen, was passiert denn dort, ja, was macht denn der dort. Ja? Und die versuchen, möglichst unauffällig zuzuschauen. Wirklich, also das ist jetzt blöd, aber die tun so, düdel-düdel-dü. Versuchen immer so unauffällig zu schauen, sodass der andere, der gerade versteckt, gar nicht merkt, dass er beobachtet wird. Ja? Also auch so, da sind sie richtig, richtig gut. Und vielleicht eine Geschichte, die ich total gerne erzähle, weil das unglaublich faszinierend ist. Was sie auch tun, ist, sie legen Fake-Verstecke an. Sie tun nur so, als ob, wenn sie sich beobachtet fühlen.
Nein.
Ja, sie tun so, als ob und machen die ganzen Bewegungen genauso, wie es gehört. Also sie müssen da mit dem Schnabel, weißt du, drücken sie das Fleisch so ein bisschen in die Erde hinein. Also du hast so typische Kopfbewegungen, dass sie das Futter halt dorthin stopfen, wo sie es halt haben wollen und so. Dann rupfen sie, dann, also so typische Bewegungen, die sie halt machen müssen, um irgendwas wo reinzustecken und abzudecken und so weiter. Und es kann passieren, dass sie das einfach tun. Und im Endeffekt aber nichts versteckt haben, sondern das Futterstück, das sie so tun, als ob sie es verstecken, in ihrem Kehlsack halten und woanders hingehen und dann dort verstecken.
Weil sie merken, dass sie beobachtet werden.
Weil sie merken, dass sie beobachtet werden. Und das ist einfach unglaublich. Wir hatten mal einen Versuch, da ist es darum, egal worum es gegangen ist, aber da war meine Aufgabe, war es, den Tieren, also Sie mussten lernen, dass es nette Menschen gibt und nicht nette Menschen. Und meine Aufgabe war es, bei ein paar von den Vögeln, ihnen beizubringen, dass ich nicht nett bin, dass ich nämlich Verstecke plünder. Ja, das haben wir dann für den Versuch nachher gebraucht. Egal. Sie mussten auf jeden Fall lernen, ich bin nicht nett. Das heißt, meine Aufgabe war es, ich gebe ihnen einfach mal Futter, lasse sie verstecken, wo auch immer sie wollen. Und wenn sie fertig sind mit Verstecken, dann gehe ich hin zum Versteck und plündere das Versteck, zeige es ihnen auch, haha, ich hab's, und gehe wieder. Ja, dass sie einfach lernen, dass ich böse bin. Einer der Vögel hat es sehr schnell gelernt. Und wir waren, glaube ich, im dritten Trainingsdurchgang oder so. Ja. Und der Vogel versteckt, da und dort, nimmt es wieder raus, hat ihm nicht gefallen, versteckt irgendwo anders, nimmt es wieder raus, versteckt wieder woanders. Also hat so 4, 5 verschiedene Orte aufgesucht, bis sie es endlich versteckt hat und eben weggeht. Und dann war eben meine Aufgabe, jetzt hinzugehen und das Versteck zu plündern. Und ich gehe halt hin, wo ist das, was ich grab so. Ich finde es nicht. Ein Kollege von mir, der hat gefilmt, also während dem Training halt. Und er sagt, Christine, jetzt du schon, geplünder endlich das Versteck. Und ich so, ich finde es, das ist nicht, das sei nicht so komisch, das muss da sein. Du musst, weißt du, es muss schnell auch gehen, weißt du, die Assoziation muss schnell getroffen werden, dass ich halt die Böse bin, die Plünderin bin. Ich kann mir nicht ewig Zeit lassen mit dem Plündern. Und er so, das geht, und ich so, ich finde es nicht, das ist nicht da. Und er so, das stelle ich nicht so blöd, ja, jetzt du endlich. Gut, also ich habe es nicht gefunden, wir mussten abdrehen und wir haben dann auf der Videokamera geschaut und der Vogel hat im Endeffekt 5 Verstecke gemacht und hat es aber im dritten liegen lassen. Und hat 2 hinten nach noch so getan, als ob sie es verstecken würde. Und ich bin wirklich so, dachte ich, das gibt's einfach nicht. Ja. Ich kenne die Vögel wirklich gut. Ich weiß, wie gut sie im Verstecken sind. Ich weiß auch, dass sie so falsche Verstecke anlegen, um potenzielle Beobachterinnen in die Irre zu führen. Ja. Ich bin ein Mensch, das ist ein Vogel.
Voll ausgetrickst worden von dem Vogel.
Irre.
Ja.
Und das ist wirklich irre. Und das macht die Vögel ganz spannend. Einfach, also wenn du es dann auch so erlebst, ja, dass sie dich wirklich, also mich als Mensch austricksen können, obwohl ich weiß, dass sie diese Tricks auf Lager haben. Das macht sie schon ganz toll.
Das ist toll.
Ja. Und das hat, entschuldige.
Nein, ich sag noch.
Na, und das hat eben der Thomas sich sehr, sehr, sehr gut angeschaut in ganz vielen Versuchen und das hat er wirklich toll, in tollen Versuchen gezeigt, dass eben auch, er hat einen Vogel zum Beispiel eben ein Futter verstecken lassen und hat dann ein dominantes Tier dazu, also in diesem Volierenteil dazugelassen. Ja. Jetzt hat der Vogel, der ursprünglich versteckt hat, das war das subdominante Tier, also in der Ranghierarchie niedriger stehend, der wird sich hüten, zu seinem Versteck hinzugehen. Um diese, selbst wenn der dominante Vogel in Richtung des Versteckes geht, wird der niedrigrangigere sich hüten, dorthin zu gehen, um sein Versteck zu sichern, so auf der Art. Sondern ganz im Gegenteil, der geht weg, der tut so, als ob nichts wäre, um ja keine Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Weil wenn er da jetzt hingehen wird, hätte er keine Chance, der Dominante nimmt ihm einfach das Futter weg. Ja. Wohingegen aber, wenn der Vogel, der zweite, der dazugelassen wird, noch niedriger im Rang ist als derjenige und sich dem Versteck nähert, dann geht halt der hin, der das Versteck angelegt hat, dann geht er schon hin, um sich das Futter sicherheitshalber wieder in Sicherheit zu bringen, weil wer weiß, vielleicht findet der andere dann doch per Zufall oder so, weiß man nicht. Ja. Genau, dann holt er sich schon wieder, weil der Niedrigrangige kann sie mir nicht wegnehmen, das ist irgendwie. Ja. Aber wenn der Dominante hingeht, dann tun sie so als ob ihr nichts wäre. Tun sie auf ganz unschuldig. Also das ist wirklich, und also der Thomas hat viele Versuche dazu gemacht und einfach ganz, also hundertprozentig nachgewiesen, dass sie sich total in den anderen hineinversetzen können, was diese perspektivischen Sachen anbelangt.
Aber es ist ja total schräg, dass sie sich auch in den Menschen reinversetzen können.
Naja, die Perspektive ja. Also, oder was meinst du jetzt,
ja,
in den Menschen
hinein? Sie haben dich ja ausgetrickst.
Ja, ich bin also eine Beobachterin für sie. Genau.
Ja, und sie haben offensichtlich, oder ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch nur Zufall, aber sie hat verstanden, also dieser Rabe hat verstanden, dass du eher zum letzten Versteck hingehst wahrscheinlich, oder?
Ja.
Also so
ja.
Quasi, sie kann 5 verschiedene ausprobieren, aber du wirst immer zum letzten hingehen. Vielleicht hat sie, das klingt so, als ob sie sowas verstanden hätte. Warum versteckt sie sonst im dritten und macht dann weiter?
Ganz genau, das ist Teil einfach ihrer Fähigkeiten, ihrer, wie soll man sagen, Versteckfähigkeiten oder Versteck, Fähigkeiten, Strategien. Ja, eine Strategie ist, überhaupt einmal aus dem Sichtfeld zu gehen, eben hinter einem Baum oder hinter einem Stein sich zu verstecken. Das wäre natürlich das Allerbeste, sich einfach aus dem Sichtfeld zu begeben. Wenn das aber nicht geht, so wie es in dem Fall war, dann muss eine andere Strategie her. Ja. Und eine andere Strategie ist es eben, solche Fake-Verstecke zu machen, so zu tun, als ob. Genau, wenn ich so tue, als ob, dann wäre es natürlich blöd, das im Blitzen zu lassen.
Ja, ja.
Aber da muss man jetzt auch wieder sagen, also das ist jetzt auch nicht etwas, was einem Vogel jetzt jedes Mal aufs Neue durch den Kopf, also das geht ihm jetzt nicht durch den Kopf, sondern solche Fake-Verstecke anzulegen, da ist es irgendwie logisch. Also das hat sich einfach so entwickelt, dass man dann so ein Fake-Versteck anlegt und dann noch so tut, als ob noch was hinten nachkommt.
Mhm.
Klar.
Ja.
Also das ist halt eine Verhaltensweise, die sich so entwickelt hat, aber die durchaus eben so eine Versteckstrategie einfach darstellt. Genau.
Also es ist sehr intelligent, aber man darf sich nicht denken, man darf sich nicht zu viel denken, was die denken.
Genau, ich glaube, so könnte man das sagen.
Ja, okay.
Ja.
Und wie, da jetzt sprechen wir schon so lange, aber ich würde schon noch gern drüber reden, wie was es mit dem Verhältnis zwischen Menschen und Krähen oder Menschen und Raben auf sich hat. Weil du hast jetzt schon so ein bisschen begonnen und du hast bestimmt andere Geschichten auch auf Lage, wo es dann wirklich um so eine Beziehung geht zwischen einem Menschen und einem Rabenvogel. Oder es gibt ja auch ganz viele Geschichten, wo Leute erzählen, sie haben jetzt eine Krähe am Fenster und die kommt immer wieder und immer wieder. Also wo es darum geht, so eine Beziehung aufzubauen zu diesem Vogel.
Ja, also das geht auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall in dem Maße, dass die Vögel uns etwas voraus haben. Sie können uns unterscheiden und wir sie nicht. Also vom Hinschauen. Ja. Ich sage, also wir können sie eher nach dem Verhalten unterscheiden, tatsächlich. Ja. Manche haben natürlich irgendwelche auffälligen Zeichnungen, manchmal die eine oder andere weiße Feder wegen Ernährungsschwierigkeiten oder sonst irgendwas. Aber sie können uns tatsächlich am Aussehen unterscheiden. Also das wurde in den USA auch schön gezeigt in einem Versuch. Da wurde mit Masken gearbeitet, aber das macht nichts, da hat es auch böse und gute Masken gegeben, so auf der Art. Und die Vögel haben also diese Masken unterscheiden können, sagen wir mal so. Ja. ForscherInnen, die mit den Vögeln in menschlicher Obhut arbeiten, das heißt, dass die Vögel in Volieren gehalten werden, die können uns sofort sagen, dass sie uns unterscheiden können, weil die Vögel eine Eigenschaft haben, die sich Neophobie nennt. Also Neo, alles was neue Dinge, und Phobie, sie fürchten sich vor allem, was neu ist. Ja? Also sie sind eigentlich riesige Angsthasen, sagen wir es mal so. Ja? Sie fürchten sich vor allem. Und ein ganz schneller, ganz easy Beweis in Wirklichkeit, dass sie uns unterscheiden können, ist, wenn sie dich kennen, wenn du schon seit langer Zeit mit ihnen arbeitest und du gehst in die Voliere rein und sie paniken nicht, dann weißt du genau, dass sie dich erkennen. Wenn andere Menschen hineingehen, die sie noch nie gesehen haben, dann kriegen sie die Panik und fliegen einmal hoch und sitzen auf den höchsten Ästen, die ihnen angeboten werden, um von oben einmal runterzuschauen. Das ist der schnelle Beweis, dass sie ganz sicher uns unterscheiden können. Aber auch, wenn man mit den Tieren nicht so eng beisammen ist und nicht jeden Tag mit ihnen 5 Stunden verbringt, werden sie ganz sicher lernen, Menschen zu erkennen, die regelmäßig kommen, meinetwegen in den Park und regelmäßig Futter ausstreuen. Denen laufen, früher oder später fliegen sie denen schon hinten nach. Wenn die einen Weg entlang in den Park oder so und die Vögel sehen sie, dann laufen die ihnen schon nach, weil sie das genau wissen, wer das jetzt ist und was da jetzt passieren wird. Genauso ist das sicherlich auch, wenn man, weiß ich nicht, einen Balkon hat, wo man ab und zu mal ein Käsestückchen hinlegt oder ein gekochtes Ei oder was auch immer einem da so einfällt, was sie gerne haben, dann gewöhnen sie sich auch ganz sicher dran und werden zutraulicher, sagen wir mal so. Und das merkt man sehr wohl, weil am Anfang, wenn man, also ich rufe jetzt nicht auf, dass alle Menschen unbedingt ihre Balkone mit Eiern drapieren, ja, aber sie gewöhnen sich dran, ja, natürlich. Und sie fliegen dann nicht mehr sofort weg, wenn du den Balkon betrittst, wo sie am Anfang sich noch zu Tode gefurchten haben, wenn du nur die Balkontür in die Hand nimmst zum Beispiel oder so, oder dich näherst, da gewöhnen sie sich nach einiger Zeit daran. Und sie werden dann sicherlich deinen Balkon oder was auch immer als Teil ihres Territoriums auch betrachten. Genau. Mhm. Wo sie dann auch hinkommen, wo sie vielleicht was verstecken wollen, Meistens finden sie wahrscheinlich nichts, wo sie was verstecken können. Der Balkon ist meistens, weiß ich, betoniert oder sonst irgendwas. Dann legen sie halt ihre Sachen so hin. Dann legen sie das halt ab, ganz einfach, weil das halt Teil ihres Territoriums ist und als sicherer Platz wahrscheinlich einfach empfunden wird. Ja. Idealerweise, wenn man dann irgendwelche Blumenkörbchen hat am Balkon, dann wird dort wahrscheinlich versteckt werden, schätze ich mal.
Mhm. Aber das heißt, sie verstecken nicht nur Futter, sondern auch andere Dinge?
Ja, ja, ja. Also das können, ja... In freier Wildbahn weiß ich es jetzt nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ja. Aber aus der Volierenhaltung auf jeden Fall. Also einfach auch Dinge, die sie lustig finden. Sie Raben vor allem, sagen wir mal so. Genau, das können, also von den Raben wissen wir es mal aus der Volierenhaltung schon, dass wir den Rückschluss ziehen, dass sie vermutlich ihre Versteckfähigkeiten auch zunächst einmal erproben an Dingen, die keinen echten Wert haben, das heißt an Gegenständen. Dass sie versuchen, also Steine zu verstecken oder irgendwelche oder Zweige oder also nicht essbare Sachen, ganz einfach. Ja. Und dass sie da mal, also wo es keinen großen Verlust bedeutet, wenn das jetzt weg ist, ja, weil das geht, da geht es nicht um den Energiehaushalt, sondern dass sie einfach versuchen herauszufinden, wie reagieren meine Artgenossen, wenn ich einen Stein verstecke. Ja. Weil Jungvögel sind interessiert genug, sind sie natürlich. Ja, sie kommen auf jeden Fall und plündern oder auch nicht. Nur wenn der Stein geplündert wird, der Stein versteckt, ist es noch relativ egal. Wichtig wird es dann erst einmal, dass man gut verstecken kann, wenn man halt wirklich dann älter ist. Also wenn es wirklich drauf ankommt, wenn man nicht mehr versorgt wird von den Eltern, sondern halt auf eigenen Vogelbeinen steht. Und das üben sie schon auch. Also das wäre auch so eine Art, kann man wahrscheinlich so als Spiel auch bezeichnen, ja, weil es eben noch um nichts geht. Ja, insofern keinen unmittelbaren Zweck verfolgt, aber ihnen natürlich sehr, sehr viele, sehr viel Erfahrung einfach bringt. Was passiert, wenn ich hier verstecke oder hier oder hinterm Stein, wo mich keiner sieht, dass sie einfach auch, genau, die Erfahrungen einfach kriegen und ihre Fertigkeiten da schärfen.
Mhm. Mhm. Jetzt arbeitest du ja jetzt direkt nicht mehr mit Vögeln, sondern mit Menschen. Oder? So habe ich das verstanden.
Ja, genau. Ja, genau.
Du beobachtest nur Menschen.
Ja. Da fürchten sich die meisten. Da muss ich beobachtest uns eh nicht.
Nein, du machst Workshops und leitest Gruppen an. Und vielleicht kannst du mir als letzte Frage beantworten, was du dann von den Vögeln für die Menschen, aus dem Sozialverhalten der Vögel für das Sozialverhalten der Menschen mitnehmen würdest, oder?
Würde ich nicht.
Nein?
Nein, würde ich nicht. Also so unmittelbare Vergleiche würde ich nicht machen. Ja, halte ich persönlich auch für nicht zielführend, zu sagen, die Tiere machen das und das und das ist ja bei uns Menschen genauso. Weil egal welches Phänomen du hernimmst, du wirst auf jeden Fall irgendeine Tierart finden, die das macht oder auch nicht. Sei es, weiß ich nicht, egal was es ist, ja, du findest alles irgendwo anders auch. Und da Rückschlüsse auf uns Menschen zu ziehen, nein, würde ich nicht. Aber was uns, also was Biologinnen oder halt die Forschung interessiert, ist, wie es sein kann und vor allem die Forschung an Raben eben so spannend macht oder auch an Krähen, ist ja egal, aber an Vogelarten einfach so spannend macht, die von uns Menschen schon sehr weit weg sind. Also unser letzter gemeinsamer Vorfahre, geht ihn mal suchen vor, weiß ich nicht, vielen, vielen Millionen Jahren. Ja. Also ich meine, bei den Affen haben wir es vor 5 Millionen Jahren, das ist ja engstens verwandt so auf der Art, aber von den Vögeln trennt uns sehr viel Zeit. Ja. Das heißt, wenn wir Fähigkeiten finden, die bei den Vögeln sehr ähnlich sind wie bei uns Menschen, dann ist das nicht zurückzuführen, also extremst unwahrscheinlich, dass es auf die letzten gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen ist, weil das einfach schon viel zu weit weg ist. Ja. Sondern dass andere Umstände dazu geführt haben müssen, dass wir uns also eine ähnliche Fähigkeit herausentwickelt haben. Ne? Und das ist eben das, was die Raben so spannend macht, weil es da am wahrscheinlichsten ist, dass es eben diese Social Complexity ist, dass sie eben ein sehr komplexes Sozialsystem haben. Einerseits diese langzeitstabilen Partnerschaften, andererseits dieses Kommen und Gehen in den Gruppen, ja, wo man, wenn man unbedingt möchte, schon sagen kann, okay, das ist so wie bei uns Menschen, so abends, vielleicht, wenn wir einen Partner oder Partnerin haben, weiß nicht, verbringen wir mit der Person wahrscheinlich die Nacht, schätze ich jetzt mal. Aber tagsüber sind wir dann arbeiten oder in der Freizeitgruppe oder fahren auf Urlaub oder sonst irgendwas und haben auch dieses Kommen und Gehen. Also so gesehen haben wir ein sehr ähnliches Sozialsystem. Und das macht es natürlich dann schon spannend, um zu schauen, ob das wirklich vielleicht die Ursache sein kann, dass manche Fähigkeiten sich auch sehr ähnlich entwickelt haben, weil die Raben eben so gut sind in diesem Perspektive einnehmen zum Beispiel. Ja. Mhm. Oder halt auch ihre Beziehungen zu ihrem Vorteil ausnutzen und so Politik betreiben und Allianzen schmieden und ich weiß nicht was alles. Also ja, genau, genau.
Ja. Würden dich die Raben, mit denen du gearbeitet hast, wiedererkennen?
Sie würden mich auf jeden Fall nach 3 Jahren Abwesenheit wiedererkennen. Das hat ein Kollege von mir nämlich auch untersucht. Also das ist, das wissen wir, dass sie sich an Individuen erinnern können, die sie eben bis zu 3 Jahre nicht gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass sie sich weit länger erinnern würden, weil ein Rabe in freier Wildbahn ungefähr, je nachdem, wann er erwischt wird von einem Fressfeind, 30, 40 Jahre alt wird. In menschlicher Obhut ist der älteste Rabe, von dem man weiß, 68 Jahre alt geworden.
Wow.
Also es wäre sehr verblüffend, wenn sie sich nicht viel länger erinnern könnten, ehrlich gesagt. Bei einer so langen Lebensspanne und sehr intensiven Beziehungen, die sie zum Teil pflegen, glaube ich schon. Ja.
Ja, vielen Dank, Christine. Du hast so viel Schönes erzählt.
Vielen, vielen Dank. Mir macht es immer sehr Spaß. Man muss mich leider dann früher oder später eh abstellen. Ich könnte stundenlang über diese Vögel reden, aber ich glaube, das haben wir jetzt eh auch getan.
Ja.
Hat sehr Spaß gemacht, ja.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Und ich rufe dich sonst einfach wieder an, wenn mehr Fragen aufkommen. Wird. Ich schalte jetzt das Mikro nochmal kurz ein, also, weil vielleicht, oder?
Ja, wenn ich, mir eher, gerne.
Wenn du, was ist, du wolltest gerade was sagen.
Naja, es ist die eine Sache, eben, es ist relativ einfach, finde ich, zu lernen, wenn ich eine Nuss auf dieses harte Ding da, auf diesen harten, dunklen Boden lege, wo halt so Dinge aus Blech, ich meine, dass das Blech ist, wissen die Vögel nicht, aber wo halt so Dinge vorbeifahren, dass da die Nuss immer schneller aufgeknackt ist, als wenn ich das woanders mache. Das ist jetzt keine so besonders große Leistung, finde ich, das zu lernen.
Mhm.
Ja? Weil das ist eine reine Assoziation. Also es ist ein reines, die Nuss fällt mir dahin, da fährt was drüber und sie ist offen. Okay, super. Ja. Aber zu sagen, die Vögel machen das, damit die Autos so drüber fahren, das ist immer sehr heikel. Das ist immer sehr schwierig. Wenn du in deinem Satz drinnen hast, es wird etwas gemacht, damit das passiert, das bedeutet ja, dass das Individuum einen ganz klaren Plan hat und ein ganz klares Ziel verfolgt.
Mhm.
Ja? Und das ist extrem schwer in Experimenten zu beweisen. Weil da müsstest du beweisen können, dass es diesen Plan schon im Vorhinein gegeben hat. Es gibt ein paar Untersuchungen über Zukunftspläne schmieden, die sie in Cambridge gemacht haben. Sind auch tolle Sachen, wirklich tolle Sachen, wo man dann wirklich sagen kann, okay, die haben wirklich für die Zukunft geplant, für den nächsten Tag schon. Ja. Aber das mit den Autos, da bin ich ein bisschen heikel. Da würde mir die Erklärung einfach reichen, dass die Vögel wunderbar gelernt haben, wenn sie es da runterfallen lassen, anstatt auf einen Fußgängerweg, wo eben kein Auto drüber fährt, ja, sondern wenn sie es auf die Straße fallen lassen, dann sind die Nüsse einfach schneller offen.
Mhm.
So, das reicht ja schon hinlänglich. Ja.
Ja, weil es ist schwierig zu verstehen, was Denken bedeutet, oder? Also man kann ja nicht nachvollziehen, was die denken. Wie viel Bewusstsein dahinter steckt, auch wenn man das Verhalten beobachtet.
Das ist eben genau die Schwierigkeit. Ja. Das heißt, solange es noch diese einfache Erklärung gibt, weißt du, das spricht man auch von diesem Occam's Razor, also von dem Occam-Rasiermesser, dass man halt die möglichst einfachste Erklärung immer sucht für ein Verhalten.
Mhm.
Und in dem Fall ist die einfachste Erklärung, sie haben einfach gelernt, dass die Nüsse sehr schnell offen sind, wenn da so große Dinge drüber fahren.
Mhm.
Genau. Ist eh toll. Ja, ist eh wunderbar, dass sie es benutzen.
Ja.
Also ist ja toll. Weil Krähen zum Beispiel gelten als die Innovatoren schlechthin. Ja? Also die sind die Art, die allermeisten Innovationen gefunden haben weltweit um an Futter zu gelangen zum Beispiel. Ja? Das sind auch diejenigen, ich meine, das machen andere Tierarten jetzt auch, aber Krähen machen das auch sehr oft zum Beispiel, wenn sie Futter finden, das hart ist, also hartes Brot meinetwegen, so, dann dunken die das erst einmal in Wasser ein, dass das halt ein bisschen weicher wird und so. Ja? Das ist auch eine Innovation. Sie können auch das trockene Brot fressen natürlich. Ja? Aber also was diese Innovationen anbelangt, um Nahrungsmittel entweder zugänglich zu machen oder leichter verdaulich oder ja, besser handelbar zu machen, ganz einfach manipulierbar zu machen, da sind Krähen absolute Spitzenreiter.
Mhm. Und können Sie diese Fähigkeiten weitertragen? Also können Sie anderen Krähen davon erzählen, dass man Brot in Wasser tunken
soll? Naja, also erzählen tun sie es ihnen nicht, aber andere Krähen können es sich abschauen. Ja, natürlich. Ja. Das nennt sich dann soziales Lernen. Also dass du wirklich, also wirklich soziales Lernen im Sinne davon, dass ein Artgenosse irgendetwas mit deinem Erkenntnisgewinn zu tun hat. Sei es, dass du den Artgenossen beobachtet hast dabei zum Beispiel. Das wäre in dem Fall, wäre das ja ideal. Ja, du siehst einen Vogel, der hat eben ein hartes Stück Brot, der tunkt das in Wasser ein und frisst es dann vergnüglich vor sich hin. Ja. Könnte man ja mal ausprobieren. Dann tunkt man halt mal irgendwas ein und irgendwann ist vielleicht ein hartes Stück Brot dabei, das dann ein bisschen weicher wird. Ja, dann bleibt man dabei. Das nennt sich dann halt tatsächlich ein kulturelles Lernen, also Culture, also eben auch Kultur bei Individuen und dass sich halt auch Traditionen entwickeln können. Bei den Vögeln bin ich noch ein bisschen vorsichtig, um das so
zu benennen. Mit dem Wort Tradition?
Ja, oder mit dem Wort Kultur. Ich bin auch Kulturanthropologin in meinem ersten Studium, da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber dass sie voneinander lernen können, na, auf jeden Fall. Also das ist ganz klar, ja. Das war auch eine meiner Hauptforschungsgebiete eigentlich, wobei ich mir eher angeschaut habe, wie sie ihre Beziehungen nutzen, um voneinander zu lernen. Also ob Freunde, weil wir den Begriff schon genannt haben oder Individuen, die eine sehr enge, positive Beziehung miteinander haben, besser voneinander lernen als andere. Bei den Raben kann man sagen, ja, das auf jeden Fall. Schlicht und sei es nur deswegen, dass Freunde einander mehr in unmittelbarer Nähe zueinander tolerieren. Das heißt, sie lassen sie zuschauen. Genau, also sie tolerieren das, dass ein Freund einfach nahe herkommt, der wird nicht vertrieben, ja, und dass er ermöglicht natürlich auch genauer zu sehen, was dein Freund macht. Und das ermöglicht es dir dann im Endeffekt auch genauer natürlich von deinem oder eher von deinem Freund etwas zu lernen, als von einem anderen Individuum, die dich eh nur vertreibt die ganze Zeit und gar nicht zusehen lässt. Ja, genau.
Ja, spannend. Ich finde es auch umgekehrt spannend, manchmal zu verstehen, wie einfach wir Menschen gestrickt sind. Also so von wegen, wir glauben immer, wir haben so große Ambitionen und so große Gründe, warum wir Dinge tun und in Wirklichkeit eben ist man einfach nur hungrig.
Ja.
Oder?
Ja, ganz oft.
Also ja, manchmal ist das so ganz banal.
Körperliche Bedürfnisse sind nicht banal. Ich meine, die sind dazu da, dass ich lebe überhaupt. Also ich meine, muss ich schon befriedigen.
Aber im Sinn von, keine Ahnung, was man glaubt, was man irgendwie für große Ziele, Strategien, ich weiß nicht, was fürs Leben hat. Und dann sind es aber so, ist man halt doch oft auch einfach nur ein Affe. Oder
ja,
auch.
Aber das ist nicht schlimm. Wenn man sagt, nur ein Affe, ich meine, wir sind nur, naja, okay. Nein, finde ich nicht schlimm. Also das finde ich gar nicht schlimm, ja. Aber was bei uns Menschen halt schon dazu kommt, aber wenn ich so sage, also ich bin wirklich fest davon überzeugt, es gibt keine qualitativen Unterschiede zwischen uns Menschen und anderen eben nichtmenschlichen Tieren. Wenn, dann sind die Unterschiede gradueller Natur. Ja? Also, dass wir Menschen natürlich schon eine ganz besondere, wenn man das Beispiel halt immer wieder hat mit der Sprache, wir haben natürlich eine ganz ausgeklügelte, sehr komplexe Sprache. Das ist schon ganz klar. In dem Ausmaß findet man das bei keiner anderen Tierart. Ja? Wir können uns über Dinge unterhalten, die vergangen sind, die irgendwann einmal sein werden oder die vielleicht nie existieren oder so. Ja? Das ja. Aber so Grundzüge und ein Grundverständnis auch von Sprache oder auch von Grammatik, das findet man halt bei anderen Tierarten auch. Genau. Und oft ist es, ja, oft sind unsere Beweggründe, etwas zu tun, wie wir so sagen, niederer Natur. Nein, einfach eh klar. Yeah. Genau. Aber was für uns Menschen halt schon besonders macht oder was wir auch sehr stark ausgeprägt haben, ist halt tatsächlich auch unsere Kultur und kulturelle Unterschiede und die Fähigkeit eben auch zu sozialisieren und auch zu lehren. zu lehren, nicht nur zu lernen, sondern zu lehren und auch etwas dem Nachwuchs beizubringen, indem wir uns in den Nachwuchs hineinversetzen und genau wissen, was weiß das Kind jetzt noch nicht? Wie muss ich das auch aufbereiten, damit das Kind das gut lernen kann? Und da geht es jetzt nicht um Lesen und Schreiben, da geht es auch einfach um soziale Verhaltensweisen oder so, dass man auch immer wieder sagen muss, nein, weiß ich nicht, sag halt bitte und danke, wenn einem das wichtig ist zum Beispiel. Ja, also solche Dinge ganz einfach. Ja. Und das bin ich auch noch, also weiß ich noch nicht so genau, ob es das wirklich so gut gibt im Tierreich. Ja? Weil es gibt schon Katzenmütter, die ihrem Nachwuchs so eine halbtote Maus hinlegen, damit danach, also eine Maus, die nicht mehr wirklich flink ist, ja? weil der Katzennachwuchs auch noch nicht sehr flink ist. Und also in unseren Augen legt sie das schon hin, damit der Nachwuchs eben da mal üben kann an dieser nicht mehr sehr mobilen Maus, ja, wie man halt eine Maus fängt. Ob die Katzenmutter aber wirklich versteht, dass der Nachwuchs noch nicht so weit ist, um mit einer richtig flinken Maus zurechtzukommen, das weiß ich nicht. Also weißt du, da sind wir wieder bei dieser Absicht dahinter. Ja. Macht sie das einfach so, wenn man als Katzenmutter halt eine Maus lädiert, bevor man es dem Nachwuchs hinlegt, ja, weil er sonst eh keine Chance hat, oder weil die Katzenmutter versteht, dass der Nachwuchs mit was anderem noch nicht zustande kommt. Und das ist sehr schwierig, auseinander zu dividieren. Es macht doch nichts spannend. Im Endeffekt. Ja. Also ich meine, der Effekt ist derselbe. Der Nachwuchs kriegt so eine halb mobile Maus, um üben zu können, wie man Mäuse fängt. Aber genau, was im Kopf jetzt ganz genau der Katzenmutter in dem Fall vorgeht. Genau.
Und so einen Blick auf die Welt zu haben, also so eine Überperspektive einzunehmen und größere Zusammenhänge zum Beispiel zu verstehen. Weißt du, ob sowas vorkommt im Tierreich? Also ob man
also so Metakognitionssachen, da ist man eher, es gibt ein paar Studien dazu, also also Tiere, größere Zusammenhänge, kommt drauf an, was man mit größeren Zusammenhängen versteht. Kategorisierungen zum Beispiel, ja. Also sowas wird sehr gut untersucht, dass ob Tiere, nichtmenschliche Tiere, Kategorien gut erstellen können. Ja? Das können manche ganz hervorragend. Das sind die Tauben die allerbesten. Die sind immer wieder, oder sind sehr gut untersucht auch, muss man fairerweise sagen, die sind immer wieder in den Schlagzeilen gewesen, dass eine Taube einen Picasso von einem Monet unterscheiden kann. Ja? Können sie. Das können sie tatsächlich. Ja? Also sie lernen einfach bestimmte Spezifika. Sie lernen anhand einiger Picasso-Bilder zu verallgemeinern, was macht einen Picasso aus, und anhand einiger Monet-Bilder zu verallgemeinern, was macht eine Monet aus. Und wenn du ihnen dann neue Bilder von den jeweiligen Malern zeigst, die sie vorher noch nicht gesehen haben, dann können sie trotzdem erkennen, ob das jetzt ein Picasso oder ein Monet ist. Also das können sie.
So diese, ich habe noch nie gehört. Ja.
Echt? Oh, das war schon so oft. Das
wahrscheinlich.
War
so es klingt so, wie ja, was man eigentlich wissen müsste.
Ja. Ja. Also nein, Entschuldige, ja. Nein, gar nichts, aber das war oft schon drüber in den Nachrichten, könnte man gestolpert sein. Ja, genau. Also so diese Kategorisierungen an, ja, das können natürlich ganz, ganz viel, braucht man auch irgendwie. Also das ist rein von der Sinneswahrnehmung her, ja, also in ein Gehirn über die Sinnesorgane kommt ja so viel Information hinein, das muss ja irgendwie kategorisiert werden, das muss ja irgendwie eingeteilt werden, weil sonst kostet uns das ja viel zu viel Energie, wenn du jedes einzelne Ding wieder neu analysieren müsst. Wenn ich nicht sofort wüsste, dass das ein Glas ist, sondern erstmal schon, aha, es ist durch, dauert zu lang. Ja. Ja, also das sind halt Fähigkeiten, die findet man natürlich bei allen Tierarten, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Aber was so grundsätzlich so diese Metakognition anbelangt, also eben eine Stufe höher zu gehen, da gibt es nur ein paar Versuche bei Tieren, ob sie sich ihres Wissens selbst bewusst sind. Das versucht man anzuschauen.
Aber wie macht man das?
Indem man so Versuche macht, wo Tiere Entscheidungen treffen können. Eben, was weiß ich zum Beispiel, ist es ein Monet oder ist es ein Picasso? Keine Ahnung, so in etwa ist der Versuchsaufbau. Wo sie bestimmte Belohnung dafür kriegen natürlich, wenn sie es richtig haben. Und wenn sie es falsch haben, kriegen sie halt keine Belohnung. Oder eine Strafe, nur in dem Sinn, dass sie längere Zeit warten müssen, bis das nächste Bild präsentiert wird. Also gestraft wird natürlich nie bei solchen Versuchen, sondern die Strafe ist, sie müssen Däumchen drehen und warten, bis sie die nächste Chance auf eine Belohnung kriegen, wird die Zeit einfach länger. Oder aber sie haben dann noch die Exit-Möglichkeit, wenn sie sich nicht sicher sind, ist jetzt ein Monet oder Picasso, dass sie halt so eine Intermediate, also eine Zwischenlösung an Strafe oder Belohnung halt eben bekommen, dafür, dass sie sagen, weiß ich eigentlich nicht. Ja? Also so versucht man rauszufinden, ob sie verstehen. Genau, ob sie verstehen, dass sie verstehen oder was sie verstehen.
Ja.
Genau. Ja.
Ja, ja. Okay, genug. Danke.
Okay, alles klar.
War super. Tschüss.
Ciao.